Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Um Architekturvisionen geht es heute hier bei Fazit. Düstere wie erhellende in der DDR banden Architekten teilweise aufs Papier, was sie nicht bauen konnten, fanden auch Trost darin. Der niederländische Künstler Rob Fuhrmann hingegen, er baut biomorphe Strukturen, die wohl ja zum Glück nur als Modell existieren. Wir besuchen die Latitudes Arts Fair in Johannesburg und fragen, warum der Kunstmarkt auf dem afrikanischen Kontinent gerade boomt. Und 14 Jahre nach der Enttarnung des NSU ist heute in Chemnitz ein NSU-Dokumentationszentrum eröffnet worden. Also in der Stadt, in der die drei Haupttäter jahrelang untergetaucht waren. Mehr dazu gleich. Das ist tatsächlich schon 14 Jahre her, dass die rechtsextreme Terrorgruppe NSU enttarnt wurde nach einer beispiellosen Mord- und Anschlagsserie, die auch ein maßloses Versagen der Sicherheitsbehörden offenbarte. Die Opfer, die sprechen bis heute von institutionellem Rassismus. Die einzig überlebende Haupttäterin Beate Zschäpe sitzt in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz in Haft. Dass dort nun das erste NSU-Dokumentationszentrum eröffnen konnte, ist ja jahrelangen Vorbereitungen, aber auch der Bewerbung für die Kulturhauptstadt zu verdanken. Es passt zu dem Gedanken, dass die Stadt sich selbst befragt, auch da, wo es ungemütlich wird. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz war bei der Eröffnung heute dabei. Was ist denn in diesem NSU-Dokumentationszentrum zu sehen?
Zunächst einmal eine Ausstellung, die die Opfer des NSU ins Zentrum rückt, also die 10 Menschen, die von den Rechtsterroristen ermordet worden sind. Man geht rein in diese Ausstellung. Am Eingang zu sehen sind einige Vitrinen mit persönlichen Gegenständen der Opfer, beispielsweise eine Armbanduhr des Blumenhändlers Enver Şimşek und eine Dienstmütze der Polizistin Michelle Kiesewetter, die ja das letzte bekannte Opfer des NSU-Trios war. Nicht von allen Opfern sind auch persönliche Objekte da, weil nicht alle Angehörige das wollten, dass Objekte ihrer Familienmitglieder in Chemnitz ausgestellt werden, der Stadt, wo das Kerntrio ja im Jahr 1998 untergetaucht ist, bevor sie ins nahegelegene Zwickau weitergezogen sind. Die Ausstellung heißt Offener Prozess. Die war schon an anderen Orten zu sehen, findet jetzt dort in Chemnitz einen dauerhaften Platz. Es geht um die Taten, die Opfer. Es geht um das Versagen der Sicherheitsbehörden, die Hinweisen auf ein rechtsextremes Motiv nicht nachgegangen sind und stattdessen ja gegen Angehörige der Opfer ermittelt haben. Es geht auch um die Medien, die Opfern Verbindungen in die organisierte Kriminalität angedichtet haben. Es sind halbleere Aktenschränke zu sehen mit geschwärzten und nachträglich geschredderten Unterlagen. Das symbolisiert das Versagen von Polizei und Verfassungsschutz. Und dieses NSU-Dokumentationszentrum beherbergt auch ein Archiv, das Unterlagen zum NSU sammelt und zugänglich macht. Und am Ende der Ausstellung zu sehen, ganz groß die Forderung, kein Schlussstrich, also dieses Dokumentationszentrum, das ist selbst ein offener Prozess. Es soll also weitergehen und man soll sich weiter beschäftigen mit dem, was passiert ist.
Wie blicken denn die Angehörigen jetzt auf dieses neu eröffnete Dokumentationszentrum? Die waren ja heute auch anwesend.
Ja, es waren etwa 25 Angehörige von Opfern des NSU und auch Überlebende, beispielsweise des Nagelbombenanschlags auf die Korbstraße in Köln, heute in Chemnitz. Die Eröffnung war sehr emotional für die Opfer und ihre Angehörigen. War das auch eine Überwindung, in die Stadt zu fahren, in der die Täter damals untergetaucht sind, in der sie Unterstützer hatten und es ja auch immer noch eine Neonazi-Szene gibt, teilweise mit Menschen, die die Haupttäter des NSU kannten. Einige Angehörige sind deswegen nicht gekommen, auch aus Angst vor rassistischer Gewalt, die es ja auch leider heute noch gibt. Für die, die da waren, war es dann heute aber, denke ich, ein positiver Moment, verbunden mit ja auch so einem Gefühl von Selbstbestärkung, etwas bewirken zu können, nämlich dieses Zentrum mitgeschaffen zu haben und verbunden mit ganz klaren Forderungen. Die hat beispielsweise Abdullah Özkan vorgetragen, der den Nagelbombenanschlag in der Korbstraße in Köln überlebt hat.
Warum wurden die Täter des NSU nicht früher ermittelt? Warum hat man jahrelang weggesehen, vertuscht und versagt? Warum gibt es bis heute keine echten Konsequenzen für das systematische Versagen der Behörden und Institutionen? Lasst uns also diesen Ort nicht nur als Mahnmal, sondern als Auftrag für die Zukunft sehen. Vielen Dank.
Und das soll auch ein Anlaufpunkt sein für Betroffene rechtsextremer Gewalt insgesamt. Also nicht nur des NSU, sondern auch Menschen aus migrantischen Communities in Chemnitz, in Sachsen, die dorthin kommen können. Und natürlich ein Bildungsort für ganz verschiedene Gruppen, für Schulklassen, aber beispielsweise auch für Polizistinnen und Polizisten in ihrer Ausbildung, damit sich so etwas wie damals eben nicht wiederholt, die rechtsextremen Taten nicht, aber vor allen Dingen auch diese Ignoranz in weiten Teilen der Sicherheitsbehörden und auch der Gesellschaft, dem soll da entgegengewirkt werden.
Chemnitz hat an seinem Image als Stadt der Neonazis ja immer noch zu knabbern. Du hast gerade auch schon erwähnt, was nach der NSU-Enttarnung dort passiert ist. Wir erinnern uns alle an 2018, die gewaltsamen Ausschreitungen. Und die Rechtsextremen sind da ja auch nicht verschwunden dort. Wie wird denn das NSU-Dokumentationszentrum dort in Chemnitz angenommen?
Also bei der Eröffnung heute hat sich tatsächlich eine lange Schlange gebildet, trotz Nieselregen. Da gab es also auf jeden Fall ein spürbares Interesse. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren positiv beeindruckt. Ob die Stadtgesellschaft dieses Zentrum wirklich annimmt, das wird sich, denke ich, erst noch zeigen müssen. Aber für die Opfer, das hat man heute gemerkt, ist es wichtig, dass es diesen Ort gibt. Und sie haben auch nochmal betont, dass sie eine Entschädigung für die Angehörigen fordern. Die haben die meisten nämlich nicht bekommen, weil sie ja lange nicht als Terroropfer geführt wurden, sondern als Kriminalitätsopfer.
Es gibt ja jetzt auch das Bestreben, ein bundesweites NSU-Dokumentationszentrum aufzubauen. Hätte sich denn damit dann Chemnitz erledigt oder wird das dauerhaft bleiben?
Das ist noch nicht geklärt. Dieses Zentrum in Chemnitz ist finanziert bis zum Ende des Jahres. Das Land Sachsen, das die Hälfte finanziert, wird seine Finanzierung wohl fortsetzen. Der Rest, der hängt vom neuen Kulturstaatsminister im Bund ab, Wolfram Weimer. Er war heute nicht in Chemnitz, aber die Organisatoren sind da eigentlich ganz zuversichtlich, denn dieses Zentrum hat ja eine kapitale Bildungsaufgabe zu bewältigen, so hat das Thomas Krüger gesagt, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, nämlich die Vergangenheit, den NSU auch wirklich an künftige Generationen weitergeben, dieses Wissen, was es darüber gibt. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgelegt, dass in Nürnberg ein NSU-Dokumentationszentrum entstehen soll, wo ja 3 der 10 Opfer ermordet worden waren. Und Opferinitiativen dort und auch in anderen Städten und auch in Chemnitz wünschen sich eigentlich ein dezentrales Konzept, das Gedenkorte und Archive an verschiedenen Orten verbindet.
Alexander Moritz über die Eröffnung des NSU-Dokumentationszentrums in Chemnitz. Vielen Dank.
Gerne.
Der Kunstmarkt, so beklagen derzeit viele Händler hierzulande, ist am Boden oder doch zumindest gewaltig in der Krise. Aber wie immer lohnt sich auch hier ein Blick über den Tellerrand hinaus, zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent, wo die Verkäufe international deutlich zunehmen. In Südafrika war das auch bei der Latitudes Art Fair in Johannesburg zu spüren. Diese Messe konzentriert sich auf zeitgenössische Kunst aus Afrika und sie ist aus einem Online-Kunstportal hervorgegangen. Leonie March war für Fazit dort. Hallo Leonie.
Hallo.
Vielleicht zunächst mal eine kurze Einordnung. Es gibt ja auch noch eine andere Kunstmesse in Kapstadt. Läuft die Latitudes Art Fair der inzwischen den Rang ab?
Das sind sehr unterschiedliche Messen. Also Latitudes Art Fair ist wesentlich jünger, ist nicht so groß wie die Kunstmesse in Kapstadt. Da waren jetzt nur in Anführungsstrichen 70 Aussteller, allesamt vom afrikanischen Kontinent, während in Kapstadt immer auch europäische Galerien dabei sind. Und gezeigt wird bei Latitudes auch nicht nur hochpreisige Kunst, sondern auch wirklich erschwingliche. Und diese Kunstmesse hatte das erste Mal 2019 eher unbedeutend in einem Zelt stattgefunden. Dann kam die Corona-Pandemie und Latitudes Online wurde gegründet, ein Online-Kunstportal. Und das hat Latitudes zu einer wirklich breiten Öffentlichkeit verholfen, sorgt jetzt also dafür, dass auch die Messe nun sehr gut besucht war und längst nicht mehr in einem Zelt stattfindet.
Heute ist sie zu Ende gegangen. Stattgefunden hat diese Messe in den sogenannten Shepstone Gardens in Johannesburg. Das scheint ja auch ein besonderer Ort zu sein.
Ein besonderer Ort, ein großartiger Ort, mitten in Johannesburg, in einem parkähnlichen Garten. Man hört den Verkehr gar nicht mehr. Man merkt gar nicht, dass man wirklich in einer riesigen Metropole ist. Dieser Garten ist in einem Hang angelegt, viele Treppen zu verschiedenen Pavillons, zu Terrassen, zu Gebäuden. Das Originalhaus ist vom Anfang des 20. Jahrhunderts, das Ganze jetzt schon seit 44 Jahren in Privatbesitz. Und wenn da nicht die Messe stattfindet, dann finden da Events wie Hochzeiten statt. Also wirklich ein großartiger Ort. Man kann da spazieren gehen, man kann die Kunst in verschiedenen Venues sehen, in verschiedenen Pavillons sehen und zwischendurch wird dann auch gegessen und getrunken. Also es hat wirklich eher Eventcharakter als Messecharakter.
Was gab es dort denn zu sehen bzw. zu kaufen?
Ja, also zum einen natürlich die klassischen Künstler und Künstlerinnen, die die Galerien vertreten. Also das sind so Namen wie Mary Sebande zum Beispiel, die hier in Südafrika sehr bekannt ist, deren Werke zum Beispiel Installationen auch im Zeitz-Mokka-Museum in Kapstadt stehen. Aber eben auch sehr viele unbekanntere Künstler, zum Teil auch Kunststudenten, Künstlerkollektive, unabhängige Künstler, Auktionshäuser sind da auch zu sehen, die dann zum Teil sehr hochpreisige Dinge anbieten. Also Latitudes will das ganze Spektrum des afrikanischen Kunstökosystems, so heißt es hier, abbilden. Das heißt, da sind alle vertreten von wirklich, ich würde mal sagen, Anfängerkunst bis zu den wirklich hochpreisigen bekannten Namen.
Der afrikanische Kunstmarkt scheint ja wirklich zu boomen. Liegt das vielleicht auch daran, dass er noch, ja, ich sag mal, nicht so etabliert ist?
Ja, natürlich. Also der afrikanische Kunstmarkt hat international einen sehr kleinen Prozentsatz. Da ist noch unglaublich viel Potenzial drin. Und dieser Kunstmarkt, Afrika ist ja groß, 54 Länder, das muss man immer wieder dazu sagen. Es gibt hier sogenannte Kunsthauptstädte. Und da gab es jetzt gerade eine Studie, die auch auf der Messe vorgestellt wurde. Die heißt Art Ecosystems 2024, Joburg, Cape Town, Casablanca, Marrakesch, Lagos und Abuja. Und in diesen drei Ländern, in Südafrika, Nigeria und Marokko, da eröffnen gerade mehr Galerien als schließen. Also es gibt vor allem ein Wachstum kommerzieller Galerien, aber es gibt auch eine zunehmende Zahl unabhängiger Plattformen.
Und seit wann ist das so?
Das hat eigentlich während der Corona-Pandemie begonnen. Sowohl Künstlerinnen als auch Galerien setzen auf online. Die Macher hier von Latitudes haben das so besprochen, alle saßen zu Hause, die Galerien hatten zu und man hat dann eben auf Instagram mal geguckt oder auf Latitudes dann eben, auf dem Online-Portal, das ich da gegründet hatte. Das ist eine der neuen Plattformen. 2020 wurde die gegründet und ist heute die größte Online-Plattform für Kunst aus Afrika. Latitudes ging es damals um Sichtbarkeit und Zugang zum Kunstmarkt, also nicht nur um die Digitalisierung des Verkaufs, sondern sie wollten wirklich ändern, wer am kommerziellen Kunstmarkt teilnimmt. Also früher zum Beispiel konnten Online-Galerien, die keine physische Galerie hatten, nicht an Kunstmessen teilnehmen. Und das hat sich inzwischen geändert. Also viele Online-Galerien sind da auch vertreten. Das heißt, die Kunst, die man sonst nur virtuell sieht, konnte man bei Latitudes dann in echt sozusagen sehen.
Wer sind denn die neuen SammlerInnen? Das ist ja sicher eine ganz andere Szene, als man die sich, stell mir vor, auf der Art Basel erleben kann oder auf anderen europäischen oder Messen der Nordhalbkugel.
Ja, selbst zu Kapstadt gibt es da einen deutlichen Unterschied. Also diese neuen Sammler, die sich da bei Latitudes getummelt haben, sind jünger, sind diverser und sind natürlich digital versiert. Sie sind auf Plattformen wie Instagram unterwegs, wo sie Kunst sehen und Künstler entdecken. Und das sind oft Leute, die gerade mit dem Kunstsammeln beginnen. Die haben ihr erstes Werk oft online gekauft und gehören also nicht zu diesen traditionellen Galeriebesuchern. Hier in Südafrika werden Galerien auch immer gerne als White Cubes bezeichnet, also elitäre weiße Räume, zu denen nicht alle Zugang haben. Und das ist online natürlich ganz anders. Und Latitudes Online hat jetzt zum Beispiel angegeben, dass sie früher circa 60% internationale Käufer hatten. Heute sind es 60% lokale Käufer. Das heißt, das sind afrikanische Sammler und Sammlerinnen. Und die sozialen Medien, vor allem Instagram, haben eben massiv zu diesem Trend beigetragen, zu dem Zugang zu Kunst, einen direkten Kontakt zu Künstlerinnen und ihrem Schaffungsprozess. Also das ist eine Art Demokratisierung der Kunst, fast raus aus dem Elfenbeinturm und den White Cubes und das verändert wirklich die Kunstwelt.
Leonie March über die Latitudes Art Fair in Johannesburg. Heute ist sie zu Ende gegangen und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Architektur in der DDR gilt im Allgemeinen als namenlos. Entworfen und gebaut wurde ja großteils in Kombinaten und gerade der Massenwohnungsbau kam von der Stange, Stichwort Plattenbau. Das ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit, denn erstens gab es natürlich Architekten und zweitens gab es auch Architekten, die gegen jeden Mainstream Häuser entwarfen. Utopien auf Papierbanden oder sogar deutliche Systemkritik über die Architekturzeichnung äußerten. Eine Ausstellung in Berlin beleuchtet dieses Kapitel der DDR-Architektur und rückt damit auch einige Klischees zurecht. Mitkuratiert wurde sie von Wolfgang Kiel, mit dem ich vor der Sendung sprechen konnte. Guten Abend, Herr Kiel.
Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
Sie haben selbst, Herr Kiel, in den 1960er Jahren in Weimar Architektur studiert und stiegen bald nach dem Studium aus dem Beruf aus, wurden Architekturkritiker und Publizist. Was hat Sie bewegt, nun diese Nachlässe nach diesen Zeichnungen, teilweise ja auch echt farbenfrohen, futuristischen Architekturzeichnungen zu durchsuchen?
Der Anlass dafür ist die Anfrage des Museums gewesen. Das ist die Turban Foundation, hat seit geraumer Zeit den Plan, dieses Thema DDR-Architekten doch auch in ihrem Programm aufzunehmen. Das ist ja jetzt nach mehreren Jahren gelungen. Und ich habe dann sehr gerne zugesagt, weil ich habe gemerkt, da stecken ein paar Sachen drin, die mich persönlich auch angehen. Also das heißt, die Rückblick auf was haben wir eigentlich gemacht, als wir zu DDR-Zeit also Architektur studiert haben. Was haben wir uns vorgestellt, was uns möglich sein wird und was haben wir darunter gelitten, dass es vielleicht auch nicht möglich war. Insofern ist das ein bisschen retrospektiv auch an meine Biografie geknüpft, gebe ich ganz offen zu. Und je länger ich damit beschäftigt war, desto stärker wurde das. Also ich habe dann Freunde besucht, habe in denen ihren Schränken gewühlt nach Zeichnungen. Ich habe in diesem Jahr, dass wir an diesem Projekt gesessen haben, nochmal das Zeichnen lesen, nochmal völlig neu gelernt. Ich bin ein begeisterter Zeichnungsbetrachter geworden. Ich habe andere Ausstellungen besichtigt. Und am Ende ist halt diese Ausstellung entstanden, die einerseits sozusagen aus dem Archivmaterial besteht und einigen Sachen, die ich einfach privat bei Freunden und Bekannten ausgegraben habe. Und daraus zusammen haben wir halt nach einem Konzept, das wir uns ausgedacht haben, diese Ausstellung gebaut.
Es ist in dieser Ausstellung eine wirklich große Bandbreite zu sehen, allein zeitlich von den 1950er Jahren bis hinein in die späten 80er. Wie haben Sie die Auswahl getroffen? Vielleicht auch nochmal mit Blick auf das, was Sie gerade gesagt haben, dass das eben auch mit Ihrer Biografie dann doch auch etwas zu tun hatte.
Naja, die Biografie ist das, was einem sozusagen so ein bisschen die Schlüssel an die Hand gibt. Zu wem komme ich ran? Von wem habe ich die Adresse? An wen erinnert mich? Und weiß ich, dass er wirklich schon damals immer als Zeichner aufgefallen ist? Das ist das eine. Das andere ist, die DDR als geschlossenes Sammelgebiet 40 Jahre, 1949 bis 1989. Und aber innerhalb dieses Jahres, wir wollen nicht die DDR-Geschichte lückenlos erzählen, dafür gibt's andere Bücher, aber wir wollen in etwa so mitschwingen, wie sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sowohl die Aufgaben der Architekten als auch ihre Darstellungsweisen geändert haben. Alle wissen, in den 50er Jahren, als die stalinistischen Bauten entstanden sind, also hier in Berlin die Stalinallee oder in Dresden der Altmarkt oder in Rostock die Lange Straße, das ist natürlich eine Epoche, die hat ein festes Label. Und da kann man sich die Materialien dazu aussuchen. Aber danach ging es ja weiter und dann kam die Industrialisierung. Und dann kamen die Jahre, die bei Franziska Linkehand für Hoyerswerda beschrieben werden. Die bitteren Jahre, würde ich jetzt immer sagen. Das waren auch die Jahre, in denen ich in die Praxis gekommen bin. Und wir sind sozusagen meine Generation durch dieses Jammertal der Platten des Massenwohnungsbaus gegangen. Und ganz, ganz viele haben in dieser Zeit auch ihren Job an den Nagel gehängt. Ich ja in gewisser Weise auch, indem ich dann halt zur Schreibmaschine geflüchtet bin, weg vom Reißbrett. Und ich habe mich jetzt nochmal rückblickend gefragt, aber ganz viele haben durchgehalten, die sind dabei geblieben. Wie haben die das geschafft? Warum sind die nicht verzweifelt? Oder wenn sie verzweifelt sind, womit haben sie sich getröstet? Und davon ein bisschen in diese Ausstellung reinzupacken, das war zum Schluss eigentlich unser größter Ehrgeiz.
Kann man vielleicht sagen, dass je bitterer, Sie haben von den bitteren Jahren gesprochen, also je eingeschränkter die Möglichkeiten für Architekten waren in der gebauten Realität in der DDR, desto vielfältiger, farbenfroher und visionärer vielleicht auch werden die Zeichnungen?
Das weiß ich nicht. Nein, das glaube ich nicht, aber die Ausstellung ist ja in zwei Teile untergliedert und man wird sie auch immer nacheinander sehen. Also zu der ersten Abteilung wird es halt die Zeichnungen geben, die in den Büros entstanden sind und die sind naturgemäß immer an die Realitäten des Baus, der Bauplätze, der Bauwirklichkeit, der Baurealität gebunden. In der zweiten Etage, wo es dann um die Freizeit, um das Träumen geht, da sind die Arbeiten dann auch bunter, weil das sind die Leute natürlich, die sind ja auch gereist oder sie haben also ihre Freizeit mit Zeichnen verbracht und da ist sehr viel mehr Fröhlichkeit und Natur zum Beispiel, oder sie sind in die alten Städte gefahren und haben Altstadthäuser gezeichnet. Das sind so mehr private Lusterfahrungen, die natürlich in dem Beruf mit angelegt sind. Und wenn sie tatsächlich immer aus dem Vorhinein hätten noch bauen können, dann wäre vielleicht gar nicht der Drang nach den Ersatzzeichnungen gar nicht so groß gewesen. Aber in der DDR-Architektur ist das leider so. Die Sachen klaffen ziemlich weit auseinander. Das stimmt insofern nur wiederum bedingt, denn es gab natürlich auch auf dem praktischen Realisierungssektor durchaus Leute, die das Glück hatten, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Es sind ja doch sehr viele Bauten entstanden, die keine Plattenbauten waren. Das waren ja auch Architekten. Das waren sozusagen die Glückspilze in den Generationen. Und von denen findet man vieles in der ersten Abteilung der Ausstellung, zeigt natürlich auch Arbeiten von diesen Glückspilzen. Ich nenne das jetzt mal so.
Es gibt diese sogenannten Balkonträumereien von einem Architekten namens Lutz Brandt. Der hat auf dem Papier an gewöhnliche Plattenbauten angebaut, kann man vielleicht sagen, aber auch bewusst mit Stilbrüchen. Das sind dann so zum Beispiel filigrane Konstruktionen, die mit Palmen bewachsen sind, oder hölzerne Räume, die außen an diesen Fassaden dran kleben. Sehr humorvoll, teilweise auch sehr menschlich. Was ist über diesen Lutz Brandt und diese Zeichnungen bekannt?
Also Lutz Brandt ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Lutz Brandt war ein Zeichengenie. Er ist dann auch irgendwann nach West-Berlin gegangen und hat dort Giebelbilder gemacht, also im Auftrage, hat dort in West-Berlin Geld verdient und ist dann irgendwann da geblieben. Lutz Brandt hat auch in unserer Ausstellung, diese Bilder sind mir sehr wichtig, etwas hineingebracht, was mit der Architektur eher selten assoziiert wird, nämlich Ironie. Es gibt eine richtige Diskussion darüber, gibt es ironische Architektur? Man kann sie vielleicht kaum bauen, aber man kann sie zumindest zeichnen. Wir haben ja mehrere karikaturähnliche Blätter mit in der Ausstellung, aber Lutz Brandt hat mit diesen Balkongeschichten tatsächlich dieses eigentlich sehr schwierige, weil unbeliebte Thema der Plattenbauten und gleichzeitig auch die Manie der ostdeutschen Plattenbaumieter, die ihre Balkons alle mit Liebe und Hingabe zusammengebastelt und geschmückt haben, nicht bloß mit Blumentöpfen, sondern mit geradezu Lauben rausgemacht haben und so weiter. Da ist er aufgefordert oder eingeladen worden von der Zeitschrift, das Magazin, dazu was zu machen. Und da hat er das gemacht. Mhm. Und er hat es ohne Arg und überhaupt nicht böse gemacht. Es ist eine ganz liebevolle Geschichte geworden, dass sie hinterher immer noch Protest hervorgerufen hat, lag einfach daran, dass die Wohnungsgesellschaften Angst hatten, dass es Leser gibt, die das als Gebrauchsanweisung nutzen.
Andere Architekten haben vom Osten aus, von der DDR aus, anscheinend auch teilgenommen an Wettbewerben, an Architekturwettbewerben im Westen. Ging das?
Naja, das ist unterschiedlich. In unserem Fall gibt es mehrere Fälle, das stimmt. Es gab einen Fall, selber wusste ich nichts davon. Es hat in den 60er Jahren einen Wettbewerb für ein Denkmal in Auschwitz gegeben, dass die DDR sich auch daran beteiligt hat, und zwar offensichtlich auch mit privaten Einreichungen von Architekten. Hat mich sehr berührt und wir sind wahnsinnig froh, dass wir das also aufgedeckt haben und dann war eines dieser Blätter, was dort in Auschwitz also auch mit eingereicht worden ist, zeigen können. Und dann gibt es halt diesen einen Fall der beiden damals jungen Architekten, Bernd Ertel und Christian Ernstmann, die auf eigene Faust und gegen den Willen, und zwar eben nicht mit öffentlichem Rückenwind, sich an dem Wettbewerb um das Prinz-Albrecht-Gelände in West-Berlin beteiligt haben, die jetzige Topografie des Terrors. Sie haben ihre Arbeit rübergeschmuggelt nach West-Berlin. Sie haben nicht gewonnen und so, aber diese Arbeit ist aufgeflogen und sie sind daraufhin dann ziemlich stark erst gemaßregelt worden und haben das dann immer weitergetrieben und sind dann am Ende für ihre doch sehr bewusste und forcierte Aufmüpfigkeit vor Gericht gestellt worden und haben jeweils 2 Jahre Gefängnis bekommen, die sie auch abgesessen haben, bevor sie dann in den Westen abwandern konnten.
Also eine Riesenbandbreite, die wir da sehen können in der Ausstellung. Herr Kiel, Sie haben gestern bei der Ausstellungseröffnung gesagt, Sie haben auch nach Blättern gesucht, die Spaß machen. Nicht nur, aber auch. Und das merkt man auch. Warum ist es wichtig, da auch mit Spaß dabei zu sein? Ist ja ein ernstes Kapitel auch.
Ja, das ernste Kapitel ist das, was in der Regel öffentlich verhandelt wird. Architektur ist, wenn man sie wirklich erstmal studiert hat als Fach, ein Enthusiasmusberuf. Den macht man sozusagen aus Begeisterung. Und mir ist aufgefallen, wir haben ganz viel Material eben aus der Vorphase der Entwurfs Entwicklung gefunden. Und diesen Blättern aus den frühen Entwurfsschritten, die sind eigentlich am lebendigsten, weil in denen ist ganz deutlich zu spüren, mit welchem Enthusiasmus die Leute arbeiten und woran sie geglaubt haben und was ihre Hoffnungen. Und die 60er, 70er Jahre waren noch völlig auf die Zukunft eingeschworen. Und wir wollten damals die Welt mit Häusern besser machen. Und das musste ja auch irgendwie sich umsetzen lassen. Und das steckt in den frühen Blättern eben einfach drin. Und davon wollte ich was zeigen, dass da Leute sozusagen ihre Lebensfreude investieren, selbst wenn es am Ende ja meistens sogar schief geht, und die Kraft zum Weitermachen nehmen sie daraus, dass es ihnen einfach wieder Spaß macht. Ich glaube, der Architekt schmeißt erst hin, wenn es ihnen nur noch die Last ist und keine Freude mehr. Und dass dieser Beruf was mit Freude zu tun hat, das wollten wir zeigen.
Wolfgang Kiel, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön, kommen Sie und besuchen Sie uns.
Pläne und Träume, gezeichnete DDR, heißt die Ausstellung in der Choban Foundation in Berlin und ist dort bis zum 7. September zu sehen. Und wir bleiben bei der ungebauten Architektur, wobei das trifft für Rob Fuhrmann nur zum Teil zu. Der niederländische Bildhauer und Installationskünstler baut ja schon, ebenso wie er zeichnet. Aber was da jetzt in Salzburg zu sehen ist, in der Ausstellung Entropic Empire, das ist in keinster Weise bewohnbar. Das sind keine Behausungen, sondern Modelle, Entwürfe, Szenarien, die sich mit dem Ruinösen, dem Zerfall beschäftigen, der Wiederaneignung durch die Natur. Tobias Krone hat sie sich für uns angeschaut.
Eigentlich hätte Rob Fuhrmann im Herbst 2001 eine Künstlerresidenz in New York antreten sollen.
An der 29. Etage von dem World Trade Center gab es eine Etage für Künstler, die dort für 5 Monate arbeiten können. Und ich habe mich beworben, aber natürlich 9/11 hat passiert und das war gescheitert worden. Und ich möchte doch einen Print machen, irgendwie, was sich darauf bezog.
Das große Panorama World View von 2003 ist dieser Print. In manischer Detailverliebtheit zeichnet er den Blick aus diesem 29. Stock, aus der Vogelperspektive über eine Großstadt, die New York sein könnte. Das ikonische achteckige Pan Am Building, das UN-Gebäude von Walter Gropius, sie sind im Wald aus Hochhäusern zu erkennen. Den Zwillingsturm nebenan hat Rob Fuhrmann aus Holzbrettern gezeichnet.
Wo man eigentlich schon dem Katastrophe reinsehen kann, dass es irgendwie nach unten rutscht.
Der Zerfall der Architekturmoderne, darauf hat sich der Niederländer spezialisiert. In seinen Druckgrafiken, die an die Blaupausen von Gebäudeentwürfen erinnern, und auch in seinen Modellskulpturen prominenter Gebäude herrscht Unordnung. Chaos, scheint die Welt zu Ende zu sein. Zumindest die Welt, wie wir sie in Europa kennen. Die Chefkuratorin Christina Penitzdorfer fühlt sich bei den Bildern an den Sozialphilosophen Bruno Latour und dessen terrestrisches Manifest erinnert.
Die Gesamtheit dessen, was unsere Umwelt ausmacht, tritt auf den Plan jetzt über Naturkatastrophen. Einfach Dinge, die der Mensch nicht mehr in der Hand hat und was eben dieses, was er als Koordinatensystem der Moderne bezeichnet, durcheinander bringt und auch die Selbstgewissheit der menschlichen Zivilisation und auch diesen unerschütterlichen Fortschrittsglauben auch ins Wanken bringt.
Doch dabei bleibt das Werk des bekennenden Science-Fiction-Fans nicht stehen. Neben dem Zerfall entsteht auch immer etwas, wie Termitenhügel überwuchern, zellenartige Strukturen, modelliert aus Pappkarton die Türme der Moderne. Ominöse Röhrenkonstruktionen bemächtigen sich da des Modells von Le Corbusiers Wohnhochhaus Unité d'Habitation vor einem dramatischen Abendhimmel. Sein Mitarbeiter durfte an den Wänden seine Graffiti-Fähigkeiten in Miniatur ausleben. Auch in Städtebau greift Rob Fuhrmanns Fantasie ein. Inmitten einer kreisförmigen Stadtstruktur, die Paris sein könnte, hat er den Triumphbogen durch eine moosgrüne Kugel ersetzt.
Und für mich nimmt es in Form dieses fast humorartigen, biomorphen, kuppelartigen Gebilde Gestalt an, weil es einerseits was leicht Bedrohliches hat, aber auch was unheimlich Schönes auch.
Eigene gebaute Architektur, auch sie zeigt Rob Fuhrmann in der Ausstellung. Die begehbare Skulptur, eine Art Jurte aus Holz, aus weggeworfenem Pappkarton für Nudelsuppen, aus großen runden Fenstern mit nach außen hin blickdichtem Plexiglas und aus kleinen farbigen Glasbausteinen. Sie vermittelt einem das Gefühl, eine kleine, unförmige Kathedrale zu betreten.
Das ist einfach etwas, was ich für mich persönlich haben wollen sollen, einen Raum, eine Beschützung.
Einen Schutzraum anderer Art, die Modellskulptur eines in den Sand gegrabenen Bunkers nebst einem Modell-SUV, präsentiert Rob Fuhrmann im schummrig gehaltenen zweiten Ausstellungsraum.
Hier sieht man ein Modell von einem Bunker, den reiche Leute sich bestellen können. Und dass man sich beschützen kann, so wie hier, ist natürlich auch eine Art Form von Macht eigentlich.
Diese politische Kritik und die gesellschaftliche Vision Rob Fuhrmanns, sie bringen die Schärfe, die Kraft in die oft etwas spleenig wirkenden Entwürfe. Mit der Unordnung, die der Künstler in die Architektur bringt, ist gleichzeitig eine Forderung verbunden, die Kontrolle über den öffentlichen Raum wieder in die Hände der dort lebenden Menschen zu legen. Poetisch changiert diese Ausstellung zwischen Melancholie, Ironie und der selten gewordenen Neugier auf Zukunft. Rob Fuhrmann schafft Skulpturen weltweit, immer mit lokalen HandwerkerInnen und lokalem Material. Eines seiner Projekte liegt gerade auf Eis, seit dem 7. Oktober. Auf dem Strand von Gaza-Stadt wollte Rob Fuhrmann ein Raumschiff bauen. Denn der Gazastreifen, so hatte ihm ein Dichter dort gesagt, sei eine Art Raumschiff, isoliert und bestimmungslos durch die Galaxie unterwegs. Dreimal war Rob Fuhrmann schon da gewesen.
Sehr tragisch, ja. Man sieht ja, Gaza ist eine extremistische Stadt eigentlich, aber es sind auch Leute, die einfach da leben, es sind Leute, die Kunst machen, die Gedichte machen, Romane schreiben und so. Das vergisst man nochmal schon.
Der Künstler Rob Fuhrmann. Tobias Krone hat ihn in seiner Ausstellung im Salzburger Museum der Moderne getroffen, Entropic Empire, zu sehen bis zum 15. März 2026. Die neue Sammlung in München ist mit 120.000 Objekten das größte Designmuseum der Welt. Seit 2002 in der Pinakothek der Moderne beheimatet, aber die Geschichte ist viel älter. In diesem Jahr feiert die neue Sammlung nämlich 100-jähriges Jubiläum und hat dazu eine Ausstellung mit 100 Objekten aus dieser Zeit kreiert. Über die Bedeutung konnte ich mit der Direktorin Angelika Nollert sprechen. Guten Abend, Frau Nollert.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie sich melden.
100 Objekte aus 100 Jahren. Da kann ich mir heiße Diskussionen im Team vorstellen, wie diese Auswahl zu treffen ist. Ich sag mal, das iPhone wird wohl dabei sein. Der Schneewittchensarg von Dieter Rams für die Firma Braun. Ja, dann bestimmt noch was aus der DDR. Vielleicht ein Simson-Moped und ein Bauhausstück, die Wagenfeldlampe. Stimmt das?
Sie haben einige Treffer, aber einige Nicht-Treffer. Ja. Also, wir haben das erste Fairphone ausgewählt.
Aha.
Und zwar unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, dem wir uns ja auch widmen. Also, wir haben insgesamt tatsächlich 100 Objekte ausgewählt aus 100 Jahren. Und wir haben versucht, sozusagen aus jedem Jahr etwas zu finden. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben jedes Jahr gewählt nach Erwerbungsdatum. Also wir beginnen im Jahr 1925 mit der ersten Erwerbung und wir enden im Jahr 2025 mit der jüngsten Erwerbung.
Aha, genau. Was war die erste Erwerbung?
Also die allererste Erwerbung war Inventar Nummer 1 von Ruth Schaumann-Fuchs, eine heute unbekannte Künstlerin, und zwar eine Madonnenfigur.
Interessant, und die war also ein Unikat, Frau Nollert.
Ein Unikat, ja. Und die letzte ist auch von einer Frau, und zwar eine afrikanische Künstlerin namens Sisipho Poswa. Und das ist eine Kolossalfigur, 2,50 Meter hoch, und namens Fulani. Und das ist eine aus einer Gefäßkeramik entwickelte Skulptur, die aber im Grunde, weil sie nicht mehr benutzbar ist, auch eine künstlerische Setzung ist.
Frau Nollert, das finde ich jetzt hochinteressant, weil ich hätte gedacht, wenn ein Designmuseum 100 Jahre alt ist, im Jahr 1925 gegründet wurde, dann sammelt dieses Designmuseum Industrieware, Massenware.
Ja, auch. Auch. Ich glaube, wir sind deswegen sehr berühmt international, weil wir über 20 Sammlungsgebiete haben. Mhm. Ich sage jetzt mal klassisch, im Bereich Keramik, Metall, Glas, Schmuck oder auch Textil, Möbel, Grafikdesign. Wir haben aber eben auch einen ganz großen Schwerpunkt Produktdesign. Wir sind ein Museum für Design und natürlich darin enthalten auch angewandte Kunst. Und es gibt Bereiche, die tatsächlich, wenn Sie so wollen, auch die Grenzen auslotend.
Die neue Sammlung ist ja nicht nur das größte, sondern auch das älteste Designmuseum, zumindest in Deutschland. Wie hat denn diese Geschichte angefangen?
Ja, also wir wurden 1925 gegründet und da gibt es so einen schönen Ausdruck. Das heißt, es gab die Gründungsentschließung des Kultusministeriums am 21. Mai 1925. Also vor wenigen Tagen haben wir das begangen, sozusagen. Das war vor 100 Jahren, wir eine Gründungsentschließung hatten. Und da, die Geschichte geht so, ich will es nicht zu lang machen, aber hier gab es schon ab 1903 in München eine Gründung, die später der Münchner Bund wurde. Und die wiederum hatte auch Verbindungen später zur Gründung des Deutschen Werkbundes. Und da hat man versucht, sozusagen eine Sammlung aufzubauen. Die ging dann so in den 10er Jahren los. Und das war eine Vorbildersammlung. Und zwar eine Vorbildersammlung von zeitgenössischen kunstgewerblichen Gegenständen, von Objekten der angewandten Kunst. Und man wollte aus dieser Vorbildersammlung etwas schaffen, nämlich Vorbilder sein für Menschen, auch aus edukativen Zwecken heraus, für Technik, für die Menschen, Handwerker, für Menschen, die etwas anwenden.
Das heißt, in diesem Museum finden sich auch nur Objekte des 20. Jahrhunderts.
Ja, und des 21.
Und des 21. Ja, genau. Aber nicht und älter, weil man hat gegenwärtig gesammelt.
Genau, das ist visionär gewesen, weil natürlich in der Zeit, wenn Sie etwas kaufen, das ist ja noch nicht abgesichert, wenn Sie so wollen. Das ist ja noch nicht durch viele erkannt als sammlungswert oder sammlungswürdig. Und damals hat derjenige das sehr visioniert gemacht. Und das ist die Besonderheit. Und insofern, wenn Sie so wollen, gibt es einen Widmungsauftrag, dass man zeitgenössische sammelt. Das heißt aber natürlich auch, rückblickend ergänzt man. Und insofern haben wir tatsächlich auch einige Gegenstände aus dem 19. Jahrhundert.
Aha. Frau Nollert, jetzt haben Sie ja erwähnt, dass Sie sich für die Präsentation einen besonderen Kniff überlegt haben, nämlich die Objekte in der neuen Ausstellung sind jetzt sortiert nach der Zeit, in der sie ins Museum gelangten. Was verrät uns das denn?
Wir wollten mal die Sammlungsgeschichte befragen. Und das, glaube ich, ist generell interessant für Museen. Wie wird denn gesammelt? Wann wird etwas gesammelt? Wann wird was gesammelt? Folgt das Moden? Folgt das irgendwelchen Zufälligkeiten? Oder? Zum Beispiel Alchimia, Memphis, also diese Gegenbewegung zur guten Form aus Italien. Die ging los in den 70er Jahren. Und da hat man zum Beispiel das gesehen und diskutiert in der neuen Sammlung und war aber noch so sehr von der guten Form eigentlich auch sozialisiert, dass man das erst mit Verspätung von 15 bis 20 Jahren gekauft hat. Also dann gibt es sozusagen eine Mode, die man sich anschaut, aber das gilt für viele Häuser. Und dann gab es sozusagen schon den Moment, den möchte ich jetzt nicht mehr Mode nennen, wo man sagt, das war jetzt doch gut.
Wenn Sie jetzt 120.000 Objekte im Depot haben, haben Sie denn überhaupt noch Platz? Oder halten Sie sich mit den Käufen zurück oder wählen Sie vielleicht auch kleinere Objekte, weil Sie sie nicht mehr unterbringen können?
Tatsächlich, also wir haben aber, das ist die gute Nachricht, wir haben 5 Depots und dazu gehört auch eine größere Halle. Und das ist ganz entspannend dadurch. Und bis jetzt haben wir es geschafft, immer noch etwas freizuschaufeln an Platz. Aber tatsächlich jetzt prospektiv gedacht auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre sollten wir noch ein 7. und ein 8. Depot dazu bekommen.
Angelika Nollert, Leiterin der neuen Sammlung in München, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert und, ja, wenn ich es richtig verstehe, dann doch langsam Platzprobleme bekommt. Vielen Dank, Frau Nollert.
Dankeschön.
Nur 71 Jahre wurde sie alt, die Theater- und Opernregisseurin Constanze Lauterbach. Karl-Marx-Stadt Altenburg-Nordhausen. Dort begann ihre Karriere in den 80er Jahren. Kurz nach der Wende wurde sie Hausregisseurin in Leipzig. Später inszenierte sie im Prinzip ja an allen großen Häusern. Constanze Lauterbach, eine Regisseurin, die große Bilder und Arrangements liebte. Das Tanztheater von Pina Bausch galt ihr stets als Inspirationsquelle. Jetzt wurde bekannt, dass sie nach langer Krankheit gestorben ist. Und wir beschließen die Fazitsendung mit dem Blick in die Feuilletons von morgen, Montag, und Charlotte Weinreich.
Trump gegen Harvard. Nur eine von vielen Schlagzeilen, die der US-Präsident in dieser Woche produziert hat und die die Feuilletons beschäftigt. In der Welt schreibt Jascha Monk: Seit seinem Amtsantritt hat Trump Universitäten auf eine verwirrende Vielzahl von Weisen ins Visier genommen. Er führt eine Liste von Beispielen an, darunter die Streichung von Fördergeldern oder den Versuch, internationale Studenten auszuweisen, die sich an pro-palästinensischen Aktionen beteiligt hatten. Trumps Vorstoß, Harvard die Aufnahme ausländischer Studierender zu verbieten, rage allerdings durch seine Grausamkeit heraus, wie Monk es ausdrückt. Immerhin wären von einem solchen Verbot über ein Viertel aller dort Eingeschriebenen betroffen. Dabei offenbart sich der Autor selbst als Kritiker der US-Hochschulen. Universitäten haben immer mehr Geld für luxuriöse Wohnheime, hochmoderne Sportanlagen und eine stetig wachsende Armee von Verwaltungsangestellten ausgegeben, was zu einem starken Anstieg der Studiengebühren geführt hat. Mit anderen Kritikpunkten, die Monk in seinem Artikel ausführt, mag man nicht einverstanden sein. Von einer ideologischen Homogenisierung an den Unis spricht er. Angesichts der wichtigen Rolle, die Harvard in Forschungsfeldern wie KI oder Halbleiter spielt, kommt er am Ende aber trotzdem zu dem Schluss: Wenn Trump wirklich daran interessiert wäre, dass Amerika in den nächsten Jahrzehnten Konkurrenten wie China überflügelt, müsste er erkennen, dass es für das Land ein sehr schlechtes Geschäft ist, seine Zukunftsindustrien zum Kollateralschaden eines ideologischen Kriegs gegen Woke-Professoren im Fachbereich Amerika-Studien zu machen. In der Süddeutschen Zeitung schlägt Alexander Görlach einen anderen Ton an, wenn er von Harvard als Sehnsuchtsort für Akademiker aus aller Welt schwärmt. Es ist richtig, dass sich die überwältigende Mehrzahl der Professoren und Studierenden in Harvard als liberal bezeichnen, räumt Görlach ein. Und weiter: Konservative Meinungen, so beschwert sich MAGA-Amerika, würden deshalb an den Elite-Universitäten unterdrückt. Zu den konservativen Meinungen gehört unter anderem, dass Impfungen mehr Schaden als Nutzen und dass der Klimawandel nur eine Propagandalüge der Demokraten sei. Nicht jede Meinung verdient Repräsentation, schon gar nicht eine wissenschaftliche. Dass sich Harvard dagegen wehrt, sich aus Washington diktieren zu lassen, was von wem an der Universität gelehrt werden soll, ist ein echter Dienst an der Wissenschaft und an der Demokratie. Alexander Görlach in der Süddeutschen Zeitung. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zieht Maria Wiesner zum Ende der Filmfestspiele von Cannes eine euphorische Bilanz. Ein Hauptpreisträger, der unter bösartiger Drangsalierung ein großer Künstler bleiben konnte, und konsequente Vielstimmigkeit bei Programm wie Auszeichnung. Das Festival lebt. Auch in der Taz wird die Wahl des iranischen Regisseurs Jafar Panahi für den Preis der Goldenen Palme gefeiert. Wer mutiges Kino will, muss Mut auch belohnen, heißt es dort. Einziger Wermutstropfen: auch in Cannes hatte man keine Ruhe vor Donald Trump. Kurz vor Beginn des Festivals kam er mit einer neuen Idee um die Ecke. US-Filmemacher sollen in Zukunft nur noch in Amerika drehen oder einen Zoll in Höhe von 100% zahlen. Eine erstaunlich gelassene Sicht darauf hat der US-Regisseur Wes Anderson. Im Interview mit dem Tagesspiegel erzählt er: Ich glaube, Trump ist ein Filmfan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich nur Filme sehen will, die in Amerika gedreht wurden. Ein 100%-Zoll ist doch absurd. Deshalb plädiere ich dafür, abzuwarten und keine Panik zu bekommen. Das ist am allerwichtigsten. Lebt euer Leben. Macht eure Filme. In diesem Sinne, versuchen Sie, optimistisch zu bleiben.
Das war die Kulturpresseschau von Charlotte Weinreich. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.